Wir machen nochmal diesen Teil von vorne, das war total scheiße. Also.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Offenbart, dem bärtigsten Biblecast im Web. Auch diese Woche wieder mit Simon.
Ja, und der Lukas sitzt natürlich am anderen Ende der Leitung und hat sich ja selber schon quasi angekündigt.
An ihren Bärten werdet ihr sie erkennen.
Ja, das Lukas, ist dein Bart ist...
Mein Bart hier im Popschutz?
Nee, der Popschutz schützt. Ist auch ein Raschelschutz. Nein, das funktioniert auch nicht. Dein Bart ist einfach zu weich, Lukas. Zu zart.
Damn it, Janet.
Ja, also er hat jetzt quasi sein Bart am Mikrofon gerieben und ihr habt es nicht gehört.
Traurig. Traurig.
Ja. Man könnte sagen, das Mikrofon schützt richtig. Das ist eigentlich eine gute Frage. Wenn ich jetzt mit dem Finger so lang fahre, hört man das?
Ja, man hört es.
Ja, mein aber Mikrofon ist wahrscheinlich auch.
Das findest du ist eine gute Frage.
Eine ganze Preisstufe unter seinem.
Ja, da hört man jeden Scheiß, den du machst. Wenn dein Mikro so hochwertig wäre wie meins, dann würde man dich gar nicht sprechen hören.
Das ist Bullshit, ey. Ja, nee, ich habe mir das Mikrofon ja extra für den Podcast gekauft damals. Und der Lukas, der hatte das ja schon. Der ist ja so ein Tontechnik-Typ. Ja,
genau,
ja,
liebe Freunde, herzlich willkommen in dem Podcast der Wiedervereinigung mit Simon im Osten mit einfacherem Gerät.
Und dem Lukas Klette, der eigentlich gar kein richtiges Zuhause hat, weil er ja in Berlin ist er ein Hamburger und in Hamburg ist er ein Berliner.
Ja.
Das tatsächlich hat das schon mal jemand gesagt.
Ja, meine Frau nennt mich auch immer liebevoll Wossi.
Das ist auch, finde ich, das Passendste auf der Welt bei dir. Du bist so ein Twitter-Wesen im Sinne der Kultur.
Traurig.
Ja. Ja. Tja, ich bin ein richtig harter Ossi und das ist auch gut.
Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm, der Ossi macht das andersrum. So, liebe Freunde.
Digga. Also, ich protestiere im Namen des ostdeutschen Volkes. Was ist denn hier los?
Oh, das aber, ich glaube, das ostdeutsche Volk würde sich dagegen wehren, von dir vertreten zu werden.
Ja. Das stimmt wahrscheinlich. Zumindest 52% von denen.
Nein. Genau, 52. Weil die anderen 48, mit denen bist du ja verwandt. So, liebe Freunde.
Boah. Was nochmal? Was ist denn das?
Mal schauen, ob wir auch so kontrovers sind, wenn wir gleich die Bibel lesen, mein Freund.
Alter, was da ist. Oh. So, du darfst den Text lesen.
Ich lese den Text aus dem Markus-Evangelium Kapitel 5, die Verse 21 bis 34. Und als Jesus im Boot wieder ans andere Ufer gefahren war, versammelte sich eine große Menge bei ihm, und er war am Meer. Da kam einer von den Vorstehern der Synagoge mit Namen Jairus, und als er Jesus sah, fiel er ihm zu Füßen und bat ihn sehr und sprach: Meine Tochter liegt in den letzten Zügen, komm und lege ihr die Hände auf, dass sie gesund werde und lebe. Und er ging hin mit ihm. Und es folgte ihm eine große Menge und sie umdrängten ihn. Und da war eine Frau, die hatte den Blutfluss seit 12 Jahren und hatte viel erlitten von vielen Ärzten und all ihr Gut dafür aufgewandt. Und es hatte ihr nichts geholfen, sondern es war nur schlimmer geworden. Da sie von Jesus gehört hatte, kam sie in der Menge von hinten heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich: Wenn ich nur seine Kleider berühre, so werde ich gesund. Und sogleich versiegte die Quelle ihres Blutes und sie spürte es am Leibe, dass sie von ihrer Plage geheilt war. Und Jesus spürte sogleich an sich selbst, dass seine Kraft von ihm ausgegangen war, wandte sich um in der Menge und sprach: Wer hat meine Kleider berührt? Und seine Jünger sprachen zu ihm: Du siehst, dass sich die Menge umdrängt und sprichst: Wer hat mich berührt? Und er sah sich um nach der, die das getan hatte. Die Frau aber fürchtete sich und zitterte, denn sie wusste, was an ihr geschehen war. Sie kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr: Meine Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Heute in Spielfilmmenge.
Oh ja.
Und das ist nur die Hälfte der Geschichte. Der Rest kommt ja nächste Woche.
Der Markus ist ja quasi, man könnte echt sagen, der läuft langsam zu Hochform auf, ne? Am Anfang immer nur so 3 Zeiler und jetzt zack, zack, zack.
Ja, und es sind auch die Boat-Stories, ne? Also Jesus ist die ganze Zeit auf dem Galiläischen Meer, also auf dem See Genezareth unterwegs, als Jesus im Boot wieder ans andere Ufer gefahren war, ne? Übrigens auch mit seinen Jüngern.
Die Jünger sind auch dabei.
So, also die kommen jetzt zurück aus dem Heidengebiet und was passiert? Irgendjemand kriegt es mit, rennt schnell in die nächste Stadt und ruft, Jesus kommt zurück, Jesus kommt zurück, ich habe ihn gesehen. So ein bisschen wie der Typ oben auf dem Boot von Asterix und Obelix, ne? Der bei den Piraten, der immer ruft, die Gaga.
Ja, genau. Ja,
warum machst du das mit einem sächsischen Akzent?
Ich weiß auch nicht, ist dumm.
Die Gaga, ja. Gut.
So.
Nö.
Ja, und dann kommt der Vorsteher der Synagoge, und zwar Jairus. Ja. Und der fällt ihm zu Füßen. Das ist ja schon mal, mein Gott, ja, ist ja schon mal, also offensichtlich kennen die Leute ihn natürlich noch, hast ja auch gerade erzählt. Aber der Synagogenvorsteher, der mag ihn auch offensichtlich sehr. Und dann sagt er hier, meine Tochter, die kratzt gerade ab.
Ja.
Jetzt kommt also dieser Jairus auf ihn zu und sagt, hey, du kannst doch meiner Tochter helfen, mach doch mal, dass sie gesund wird. Jetzt ist ja nicht klar, was sie hat, aber der Jairus ist ja absolut davon überzeugt, dass das Ding da läuft. Wenn ich mich jetzt mal so retrospektiv erinnere, hat ja Jesus nicht jeden geheilt, richtig?
Mhm.
Und wer ist denn der Jairus jetzt, dass er konkret so eine Anfrage stellt? Gab es immer so konkrete Anfragen? Also ich meine, es gab natürlich immer so krasse Situationen, wo sie dann, ne, die Jungs lassen ihren Freund irgendwie Bett runter und so. Aber dieses, komm mal jemanden heilen, komm ich jetzt gar nicht drauf.
Ja.
Das ist ja schon wieder auch so ein bisschen dieser Punkt, ey, ja, deine Worte sind mir jetzt auch ja nicht ganz so wichtig. Ist ja Synagogenversteher, man könnte jetzt was annehmen, der hat da Interesse dran, aber er will erstmal Heilung haben. Das ist jetzt das Erste, was wir von ihm wollen.
Naja, es ist einer der Vorsteher der Synagoge, das ist ja schon was Besonderes. Zum einen, weil Jesus ja dort als Rabbi gelehrt hat. Das durfte er ja, ne? Ich meine, als Rabbi ist es erlaubt. Und dann als Vorsteher hat er das auch gebilligt, dass Jesus das gemacht hat. Und nun kennt er nun mal Jesus und offensichtlich geht er davon aus, dass er das kann. Also er hat diese Rede, wir erinnern uns nochmal zurück, in Markus 1, die erste Predigt von Jesus, wo sich alle gewundert haben, dass er so reden kann und er spricht mit Vollmacht und nicht wie die Pharisäer und Schriftgelehrten. Und jetzt kommt der Vorsteher und erwartet, dass Jesus in dieser Vollmacht handelt.
Das heißt auch ganz wichtig, der Synagogenvorsteher ist nicht zwingend ein Pharisäer.
Nö.
Genau. Und er geht dann also mit, ne? Er nickt ihm wahrscheinlich dann auch ganz geschmeidig zu, sagst du, okay. Und dann gehen die los. Und dann passiert ja eigentlich was vollkommen anderes. Also, ne, dann kommt so die Meute und drängt sich um ihn rum. Und jetzt ist für mich ja auch immer ganz schwierig, ich weiß nicht, wenn ich jetzt mich so ein bisschen daran erinnere, in Berlin tauchen ja hin und wieder mal berühmte Menschen auf, ja. Und die, also ich glaube, den man am häufigsten sieht, unter anderem, wenn man in den richtigen Vierteln unterwegs ist, ist ja Till Schweiger. Wenn man nicht gerade von ihnen überfahren wird, dann läuft er auf die Straßen rum und ist tatsächlich einfach die Person, die auch im Film ist. Der spielt sich immer nur selbst, deswegen kann ich diese Filme nicht mehr sehen. Das ist ganz furchtbar. Naja, und da umdrängt ihn
kein... Du scheinst ihn ja sehr gut zu kennen, Simon.
Nein, aber ich habe ihn jetzt ein paar Mal tatsächlich gesehen. Ja.
Ja,
und er ist einfach so, okay. Ein Freund von mir wurde ja von ihm fast überfahren und dann brüllt der Till aus dem Fenster, bist du denn bekloppt oder was? Und fährt einfach weiter. Das ist super. Scheißdreck. Nee, also nichts gegen Till. Ist alles okay, keiner ist ihm böse, zumindest ich nicht. Aber der Punkt ist so ein bisschen, der wird jetzt nicht umringt. Ja, das ist halt irgendwie auch nicht so deutsche Kultur, die Leute völlig einzukesseln. Ich habe das mal auch dann war ja mal Justin Bieber hier und der war dann irgendwie an der Friedrichstraße, glaube ich, und der hat da irgendwo in einem Starbucks Kaffee gesoffen oder so. Und dann standen auch die ganzen Groupies vor der Tür, aber die haben ihn jetzt auch nicht umringt. Nicht mal, als er dann raus ist und zum Wagen. Das gibt irgendwie gar nicht diese Kultur, jemanden dann völlig zu überrennen. Deswegen ist für mich das auch immer so ein bisschen bizarr, diese Darstellung von einem umringten, angetatschten, berühmten Typen.
Naja, also.
Also ich will das nur mal beschreiben. Ich finde es irgendwie so und denke mir so, warum machen die sowas? Also,
warte mal, deine Logik ist jetzt, weil Till Schweiger nicht umringt und angetatscht wird.
Da sollte Jesus auch nicht umringt werden.
Ich muss eher an The Dome denken oder so.
The Dome. Was ist das?
Hä?
Was ist nochmal The Dome? Das war doch so ein Musikfestival,
die Döns. 90er, 2000er, die großen, ja, großen Konzerte. Oder Top of the Pops oder was auch immer es gab, ja. Also die Boy- und Girlbands, da wollten die sich Helme an die ranschmeißen. Also ich würde das
machen. Echt? Weiß ich nicht.
Natürlich gibt's das. Jesus ist der Popstar der Antike.
Hm. Ja. Vielleicht ist es auch, vielleicht finde ich es auch einfach nur komisch und
das kann man,
ist einfach
nur. Kann man Anarchist und Popstar zugleich sein?
Doch, doch.
Jesus kann es.
Justin Bieber ist jetzt ja auch.
Denn Gott sind alle Dinge möglich.
Ja. Und Justin Bieber ist ja, hat er von sich selber mal gesagt, auch Christ?
Ja, aber deswegen ist er ja nicht.
Anarchist und Popstar.
Justin Bieber ist Anarchist.
Ja, aber volles Programm, ey. Der bringt ja, der macht ja nur Scheiße. Er kommt ja, auch nicht auf sein Leben klar,
aber. Dass er Anarchist ist.
Das ist richtig. Ach, irgendwie laber ich heute auch einfach
zurück
nur rum.
Zurück zum Bibeltext.
Ja.
Genau.
Ah. Bitte.
Du hattest ja gefragt, ob der Jairus, ob der wieder darauf kommt. Und dann habe ich das mit der Vollmacht gesagt.
Genau. Und deswegen geht er einfach, genau. Die kennen sich ja quasi schon. Er hat ja wahrscheinlich auch in seiner Synagoge schon mal gepredigt. Genau.
Ja, und, das ist ja der Vorsteher der Synagoge, ne? Also das ist die Synagoge am Ort. Und das ist sicherlich auch die, die in Markus 1 schon gemeint ist, als sie gingen am Schabbat in die Synagoge.
Genau.
Ja, die Synagoge ist die naheliegende. Okay, er fällt ihm zu Füßen, also eine Ehrfurchtsgeste,
mhm,
und bat ihn sehr und sprach.
Genau.
Also, ne, es ist sehr, sehr dringlich, was er ihm sagt.
Man könnte auch sagen, er flieht ihn an. Ja. Und sagt halt hier, meine Tochter ist jetzt, stirbt gerade jetzt in diesem Fall, im Moment. Komm doch bitte und mach sie gesund, ja. Und Jesus sieht da auch kein Problem, ja. Also nickt ihn wahrscheinlich zu und dann laufen sie halt los.
Ja, und genau, also es ist ja wirklich so kurz, ne? Er fällt vor ihm nieder. Man muss sich die Szene nochmal vorstellen, ne? Gerade eben Heilung des Besessenen, die Leute sagen, könntest du bitte gehen? Jesus steigt ins Boot, der Besessene sagt, hey, lass mich mitfahren. Er sagt, nee, sorry, das Boot ist schon voll. Geh doch bitte und erzähl von dieser Nachricht bei deinen Leuten. Jesus fährt über den See, kommt an, so ein bisschen wie so ein Tourbus, ja, überall, wo die Leute aussteigen, kommen die Leute angerannt, ja, und das ist, ne, der Popstar der Antike steigt aus seinem Boot. Die Leute rennen auf ihn zu, eine riesige Menge, und irgendwie drängelt sich da dieser Vorsteher der Synagoge durch und alle, hey, das ist doch Jairus, was ist denn mit dem los? Meine Tochter stirbt, komm und hilf! Und Jesus, okay, die Leute bahnen so langsam einen Weg, damals hat noch keiner etwas von der Rettungsgasse gehört. Ich meine, das ist heute auch nicht so, aber gut. Und sie schreiten da jetzt also durch. Und dann passiert ja das Eigentliche für unsere Geschichte, ne? Also die große Menge, sie umdrängt sie, und da war eine Frau.
Genau, ein völlig komischer Twist quasi, mit dem man nicht rechnet. Da ist also eine Frau. Dann wird erklärt, der Markus so, was ist denn eigentlich mit der Frau los? Auch irgendwie finde ich das total schön erzählt. Quasi steigt er so ein bisschen da raus, ja, so. Muss man sich wie in einem Film vorstellen. Die Kamera zoomt auf die Frau drauf und dann hast du so einen Offsprecher.
Ja. Genau, es bleibt kurz, die Szene bleibt stehen, die Kamera dreht sich rum, zoomt auf dieses Gesicht und dann geht's weiter. Und es ist auch krass, ne? Da war eine riesige Menge und da war eine Frau. Ja, ach nee, schau mal an, da war auch eine Frau. Ja. Also, da waren ja lauter Frauen. So.
Ja.
Schon erzählt.
Genau, da war eine Frau, die hatte Blutfluss seit 12 Jahren und hatte viel litten von vielen Ärzten. Das ist sehr, sehr krass, von vielen Ärzten viel erlitten. Das überliest man ja auch so ein bisschen und auch all ihr gut aufgewandt. Und da muss man sich ja so mal so ein bisschen vorstellen.
Sie hat viel erlitten von vielen Ärzten. Also sie hat immer Heilung gesucht und es hat halt häufig auch nicht geklappt. Und antike Diagnostik und Behandlung, Therapie waren auch noch ein anderes Ding als heute.
Richtig. Man kann echt sich ein bisschen vorstellen, also ich möchte das ja immer wieder klar machen, haben die wahrscheinlich richtig mies an ihr rumgedoktort. Ich wette, also in der Antike hat man ja auch schon so leicht operative Eingriffe gemacht. Ich glaube, die werden richtig viel Shit gemacht haben und die Frau hat wahrscheinlich viel erlitten.
Ja, vor allem angesichts der Krankheit, die sie hatte.
Genau. Was ist Blutfluss? Im Wesentlichen dauerhafte Regelblutungen, oder?
Genau, also auf jeden Fall Regelblutungen zu Zeiten, wo es sie eigentlich nicht geben sollte, ja.
Genau, schlimmer im Blutfluss ist ja nicht nur, dass du halt auch wirklich auf Dauer da wirklich einen großen Blutverlust hast und das wirklich einfach richtig krass krankhaft ist, sondern dass sie in diesem Fall ja auch damit permanent unrein ist. Also das ist wieder so eine Person, der man danach sagt, die ist sündig, ja, weil Blutfluss war halt diese unreine Phase. Man hat dann quasi eine Woche lang war man unrein, dann musste man sich irgendwie rituell waschen, noch eine Woche warten und dann war es wieder rein. Das hieß, Frauen schaffen es in der Regel 2 Wochen im Monat rein zu sein. Ist auch nicht so toll. Nur sie schafft es halt gar nicht. Ja? Und es hat halt Konsequenzen für alles. Sie kann keine Kinder kriegen, die findet keinen Mann, ist damit auch finanziell nicht versorgt und hat jetzt auch alles, was sie besaß an Geld, komplett aufgebraucht. Man könnte also sagen, diese Frau mit Blutfluss ist vollkommen ruiniert. Da ist halt nichts mehr. Die ist auch völlig verzweifelt.
Ja, Genau, also sie hatte gut, ne? Also sie war nicht komplett arm zum Anfang, ja? Die hat da richtig viel rein investiert. Die abgefahrene Frage eigentlich für jemanden aus der Gesellschaft von Jesus zu der Zeit muss ja eigentlich sein, was macht die Frau in der Menge?
Ja.
Ja, die ist unrein. Wer weiß, wie ihr medizinischer Zustand jetzt gerade aussieht, mal ehrlich.
Ja.
Ja, und sie hat da absolut nichts verloren. Da war eine Frau in dieser Menge und sofort so, wow, sofort ist die Menge kontaminiert.
Ach, vollkommen, ja, weil Sünde ist ansteckend. Das ist quasi, ist halt, die Menge ist komplett versündigt gerade. Ist schon so eine Vollkatastrophe.
Genau, eigentlich müssten jetzt alle sich reinigen gehen und also sie dürfen auf keinen Fall in die Synagoge gehen und beim Schabbat eine Runde aussetzen.
Finde ich, das stellt auch so ein bisschen diese lustige Sache, Tatsache dar, dass die Annahme, dass man sich sündfrei halten könne, dadurch, dass man auch eben so klare Vorschriften hat, wird auch hier gezeigt, funktioniert nicht. Ja, hat wahrscheinlich auch noch nie funktioniert.
Die Frau ist tatsächlich da. Also ja. Man hat es halt nicht gemerkt, aber sie ist halt da.
Genau, ist wahrscheinlich nicht mal die einzige.
Ja. Ja. Genau, also wir wissen jetzt, das geht eigentlich gar nicht, ja, dass sie sich hier aufhält, aber sie hat einen Grund. Ja, sie hatte von Jesus gehört.
Ja, wie wahrscheinlich viele.
Also sie hat nicht nur gehört, dass Jesus in der Nähe ist, sondern sie hat von Jesus gehört. Also ne, die ganze Ratgeberliteratur, die sie schon gelesen hat zum Thema Blutfluss und Krankheiten, die ihr nicht geholfen hat, okay. So, aber natürlich, wenn jetzt jemand in der Gegend ist, von dem man gehört hat, dass der da was machen kann,
dann geht man da hin. Und dann sagt sie sich so, okay, ich schleich mich jetzt, pirsch mich von hinten hin heran. Wahrscheinlich, weil sie halt, weil sie auch weiß, in welchem Zustand sie ist und dass sie wahrscheinlich sündig ist und so und nur von Jesus gehört hatte. Und wahrscheinlich irgendwie weiß, eigentlich darf ich das jetzt nicht, was ich gleich tue. Aber ich mach das. Ich schleich mich jetzt ran, fass den an, weil ich total davon überzeugt bin, dass der so krass ist und oder vielleicht weiß ja auch irgendwie instinktiv, der ist der Messias. Und dann werde ich geheilt. Davon ist sie total überzeugt.
Nee, sie sagt sich halt, ne, wenn ich nur seine Kleider berühre, so werde ich gesund. Das ist ja irgendwie so ihre Annahme.
Ja. Und die Annahme ist ja schon auch Ausdruck von ich krasser Verzweiflung.
Krasser Verzweiflung, ja. Und eigentlich auch, muss man mal denken, das klingt ja schon ziemlich magisch, ja. Also, was soll denn bitte an den Kleidern von Jesus so gut sein, dass die Frau gesund wird? Ja, weil sie seine Klamotten berührt hat.
Ja, frag die Katholiken.
Sind die irgendwie besonders mit Persil gewaschen oder was?
Schöne weiße Gewänder. Ja, frag die Katholiken, die haben da ja eine ganze Religion drum gesponnen.
Oh, oh. Also, liebe Freunde, ne, ich erinnere nochmal dran, wir haben soziale Kanäle und die Kommentarfunktion. Benutzt sie bitte. Und sogleich, Markus erzählt es aber so geil, ne? Sie sagt sich gerade noch, okay, wenn ich nur seine Kleider berühre, dann pirscht sie sich an, fast an und sogleich versiegte die Quelle ihres Blutes. Also es ist sofort wird das, was sie vermutet hat, hier bestätigt.
Ja.
Sogleich versiegte die Quelle ihres Blutes.
Dann passiert was, was glaube ich jetzt auch alle nur weiblichen Hörer irgendwie beschreiben können, ne, dass sie es halt so am Leib spürt, dass sie von der Plage geheilt war. Ich habe keinen Eierstock, ich habe keine Ahnung, was man da spüren
ja,
kann.
Ja, aber du kennst ja schon mal das Gefühl, wenn ich dir jetzt voll in die Fresse schlagen würde, was ich leider ja nicht kann, das hätte ich ja natürlich gemacht, wenn wir jetzt miteinander direkt gesprochen hätten.
Danke.
Ja, so sind wir ja miteinander. Ja. Dann hättest du ja einen Schmerz in deiner Nase zum Beispiel.
Ja, die ist auch groß genug, die verfehlt man nicht.
Und wenn Jesus jetzt deine Nase heilen würde und sie nicht mehr dauerhaft bluten würde, dann würdest du ja das spüren.
Ja.
Oder?
Danke. Ach so, okay, das ist nicht dauerhaft bluten.
Ja, also sie merkt auf jeden Fall sofort, okay, irgendwas hat sich verändert.
Okay, genau, also okay, sie merkt das, ist sie gesund.
So, und Jesus spürte sogleich an sich selbst, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Und das ist das Witzige, ja, also hier gibt's zwei Leute, die was spüren gleichzeitig. Die Frau spürt, sie ist gesund. Ist
quasi wie eine Vereinigung.
Die Frau spürt, lass mal diese pubertären Kommentare von Simon beiseite. Die Frau spürt, sie ist gesund und Jesus spürt, warte mal, da ist doch gerade was passiert. So, er wandte sich um in der Menge und sprach, wer hat meine Kleider berührt? Und alle gucken sich an, ich hoffentlich oder so. Und dann die Jünger sind irgendwie auch noch in dieser Menge und drücken sich da so am Rand lang und sagen, Meister, was willst du? Du siehst doch, dass die Menge dich umdrängt und sprichst, wer hat mich berührt? Also, wie dämlich ist denn eigentlich diese Frage, ja? Die Jünger haben es offensichtlich nicht von den Amis gelernt, immer zu sagen, that is a very good question. Sondern halt, was soll der Scheiß?
Was ich aber auch krass finde, ist, jetzt geht von Jesus ja Kraft aus. Ja? Bisher hat man ja immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, Jesus, der entscheidet sich dazu, Dinge zu tun. Ne? Und jetzt könnte man Jesus quasi auch einfach, weiß ich nicht, auf den Stuhl setzen und jeder, der was hat, muss ihn nur ein bisschen antatschen.
Ja, ist halt so eine Reliquie, ne? Also irgendwie ja. Nur den Saum deines Gewandes, einen Augenblick berühren und die Kraft, die von dir ausgeht, tief in meinem Innern spüren. Ist dir schon mal aufgefallen, dass es in diesem Lied eigentlich um den Uterus geht? Okay.
Alter, Vater. Um pubertäre Aussagen übrigens.
Ja. Gut, in diesem Lied. Also, und er sah sich um nach der Frau. Er weiß, also er sah sich um nach der, die das getan hatte. Also irgendwie ist in diesem Gefühl von der Kraft, die an ihm ausgeht, auch schon drin, welches Geschlecht die Person hatte.
Oh, sie zeigen.
War doch eine Frau.
War doch eine Frau.
Okay. Die Frau fürchtete sich und zitterte, denn sie wusste, was an ihr geschehen war.
Und da muss ich halt sagen, denn warum sie sich fürchtet, ist meines Erachtens wirklich relativ eindeutig, denn sie hatte halt etwas getan, was sie eigentlich nicht darf. Als sündhafte Person einen Mann berühren, sündhaft mitten in die Menge hineinzugehen. Ich kann mir vorstellen, dass in dem Moment, wo sie quasi dann erklärt, was passiert ist, irgendwie die Hälfte die völlige Krise geschoben hat, ja. So, scheiße! Wir müssen alle auf uns waschen gehen! Das ist so ein Mist! Ja. Und,
ja, aber die Frau, die fürchtet sich und zittert, weil sie wusste, was in ihr geschehen war. Also die Furcht und das Zittern ist auch darauf bezogen. Ne? Vorher war sie so, scheißegal, was los ist, ja, ich muss gesund werden. Dann fasst sie an und merkt, scheiße, es hat funktioniert. Ja, ist auch darüber erschreckt und es hat sich ja was geändert. Jetzt ist sie auf einmal gesund, ja, jetzt ist das tatsächlich eingetreten. Also ganz damit gerechnet hat sie auch nicht. Ne? Sondern jetzt ändert sich die Situation und sie denkt, meine Güte, jetzt kommt's auch noch raus. Jetzt habe ich ihn angefasst und das hat tatsächlich funktioniert. Das heißt ja jetzt, ich muss es zugeben. Und deswegen wirft sie sich dann vor ihm nieder und sagt die ganze Wahrheit. Also sie rückt alles raus. So. Ja. Das ist bestimmt auch befreiend für sie. Jetzt darf sie mal mitten unter den Leuten sagen, wer sie ist. Ja, und sie ist im Zentrum der Aufmerksamkeit.
Komplett, ja. Da hat sich bestimmt auch diesmal die Traube so ein bisschen aufgelöst, ne? Alle weichen zurück. Und dann sagt Jesus echt, das ist so ein krasser Satz, über den ich persönlich auch viel nachdenke und ich glaube auch viele Menschen, die sich gerade diese ganze Frage nach Heilung stellen. Meine Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Meine Herren. Also, was hat Jesus getan? Ich meine, er stand halt da oder lief gerade, die Frau pirscht sich ran, da geht Kraft von ihm aus, er hat irgendwie ja, ich sag mal jetzt, keine echte Gewalt über die Sache, ja, über die Situation. Und Jesus sagt, das halt bestätigt das so. Ja, das war dein Glaube. Und dann kann man sagen, der Glaube an mich hat dich halt gesund gemacht, aber es ist halt irgendwie, wer war es jetzt? War es die Frau? War es Gott? War es Jesus? Ja.
Und na, das griechische Wort, das da steht, ist ja Pistis, ne? Also das heißt sowohl Glauben als auch Vertrauen.
Ja. Also das, aber es Vertrauen ist halt immer noch, es geht halt von der Frau aus. Und das ist so irgendwie, also es geht halt nicht von der Frau aus, ja. Es
wird kommt drauf an, was Glaube ist, ne? Kommt drauf an, was Vertrauen und Glaube ist.
An dieser Stelle weiß es ja noch keiner, ja. Also an dieser Stelle ist ja die Theologie, dass Jesus, also an Jesus zu glauben, eine Gnadengabe von Gott ist, ja, das ist ja nicht Theologie in der Zeit, sondern da ist ja einfach was passiert. Innerhalb
des Markus-Evangeliums schon, ne, weil bei Markus wird ja ständig, sagt ja Jesus immer den Dämonen, haltet mal die Klappe, erzählt nicht, wer ich bin und so weiter und so fort, so dass das ganze Markus-Evangelium erst verständlich wird durch die Nummer mit dem Kreuz. Weil man erst am Kreuz entdeckt, wie Gott wirklich ist. Dass er eben nicht der Power-Gott ist, der allen gegenüber zeigt, wo der Hammer hängt, sondern dass Gott im Kern der Gott ist, der bereit ist, die Schuld der Sünder, die Schuld der Menschen auf sich zu laden und selber zu tragen und zu leiden. So, und das ist Gott. Und das steht bei allem, was Jesus tut, im Hintergrund. Ja, also Jesus kennt ja die Geschichte. Jesus weiß, worauf er sich eingelassen hat. So, und wenn er jetzt sagt, dein Glaube hat dich gesund gemacht, dann kann man das nur daher verstehen vom Kreuz her.
Das ist richtig. Lukas, da will ich auch nichts dagegen sagen. Es geht ja nur so ein bisschen um die Sache. Gehen wir mal von dem Text weg, gehen wir mal wieder in unsere aktuelle Zeit. Ne, gibt ja Menschen, die sind krank. Wir haben ja auch letztens oder bestimmt schon mal davon gesprochen. Und das ist ja.
Ja, es gibt Leute, die uns zuhören, die sind krank.
Es gibt Menschen, die uns zuhören, die sind krank. Ich habe in meiner Familie Menschen, die sind krank. Und das ist etwas. Das ist eine Sache, die habe ich letztens dem Leiter vom Studiencenter IGW Berlin erzählt. Ich finde, das ist unerträglich. Ja, also bei Gott. Das, mich macht das wahnsinnig. Dein Glaube hat dir geholfen. Ja, gut. Ja, jetzt werden Menschen nicht gesund, obwohl sie glauben, ja, und dann denkt man sich so, okay, dann glaubst du nicht genug. Das ist ja auch ein Punkt, der theologisch auch ganz krass benutzt wird von bestimmten christlichen Gruppen, die halt sagen, ja, wenn du krank bist, dann hast du nicht genug Glauben. Wenn du genug Glauben hast, bist du nicht krank. Und das ist etwas, was mich irre macht, ja. Ja. Weil man sieht halt Leid auf der Welt, ja, und zwar so richtig beschissenen Dreck. Ja, und zwar jetzt mal nur, ich rede jetzt mal nur von Krankheit und Menschen, die wirklich Christus glauben, die sich niederwerfen vor dem Herrn, die, man kann natürlich sagen, ja, ihre Haltung ist dann irgendwie nicht die richtige, weil Jesus ist ja irgendwie der Befreier und da muss man sich jetzt ja nicht niederwerfen, aber der Punkt ist halt, schafft man es einfach nicht, gesund zu werden, wegen dieser ganzen Glaubensfrage, und das ist so, ich traue Menschen zu, dass sie an Christus glauben, ganz fest, und eine ganz starke Liebe mit ihm haben und sich befreit fühlen etc. etc. und trotzdem unheilbar krank sind und dann am Ende vielleicht noch sterben. Da ist diese Bibelstelle bitter. Das ist einfach nur krass.
Nein.
Bitter bis zu dem Punkt.
Ja, also es ist dramatisch. Und es ist garantiert nicht Gottes Wille und gut, wenn jemand krank ist, ja, und leidet und stirbt. Das sieht man eben gerade an diesen Bibelstellen, in denen Heilung passiert, weil Gott damit das durchkreuzt und sagt, so soll's nicht sein. Aber das sind Zeichen. Das sind Sachen, die in bestimmten Situationen passieren und damit zeigt Gott eben an, dass es anders will. Und dass es auch anders kommen wird. Aber es wird nicht in dieser Welt passieren. Es wird nicht in diesem Leben passieren, sondern es wird in diesem ewigen Leben, das heute schon beginnt, passieren.
Und gleichzeitig, aber Lukas, gibt es halt krass viele Geschichten, auch die ich halt auch aus heutiger Zeit kenne, wo Leute eben von Heilung sprechen.
Ja, das sind Zeichen. Es sind Zeichen. Wenn du Heilung willst, dann ist es richtig und gut, Heilung zu wollen. Aber es ist nur in dieser Welt als Zeichen da. Es ist ein Anzeichen von dem, was Gott schon vorbereitet für uns in der Ewigkeit. Und das ist ein Skandal und schwer auszuhalten. Aber letztlich ist es doch bei Jesus genauso. Was für einen großen Glauben hat Jesus? Jesus hat so einen großen Glauben, dass er sich auf Gott noch verlässt, als er ans Kreuz genagelt wird. Und in dem Moment, als er am Kreuz stirbt, meinst du da etwa, da ist das, ja, da hat Gott sich auch nicht erbarmt. So. Aber an dieser Stelle hat Gott das größte Wunder getan, was die Menschheit jemals gesehen hat und hat uns damit das ewige Leben erst geschenkt. Und deswegen ist das Leid, was Menschen heute leben, also nicht schlimm, sondern es ist immer noch genauso dramatisch, aber es ist in einer anderen Perspektive.
Ja, und dennoch, und das möchte ich halt einfach irgendwie sagen, vielleicht für mich selber, ja, finde ich es unerträglich.
Ja.
Also als Mensch kann ich das nicht ertragen. Es macht mich wahnsinnig traurig, dass es eben, dass man sowas halt, dass man diese Stelle liest und sich denkt, aber ich bin es halt gerade nicht so. Und dann, wenn mich halt Menschen fragen, ja, wie ist es denn? Ja, dein Gott könnte doch. Ja, kann er nicht oder will er nicht. Da hat übrigens Hossa Talk tatsächlich dazu eine Folge gemacht. Heißt auch, kann er nicht oder will er nicht. Hört mal rein. Kann ich euch aber, ich spoiler jetzt, bitte kurz weghören. Die kommen auch zu keiner Antwort. ist halt krass. Ja, und solche Bibelstellen sind für mich deswegen auch nochmal doppelt so hart, weil sie eben Stellen sind, wo halt sich Gott sagt, ja, das steht drin. Und es ist halt ein Punkt, wo man eine krasse emotionale Größe braucht oder wo man auch wo man auch krass weise oder ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll, dass man irgendwie ja emotional stabil ist, um sowas halt zuzuordnen, was ich da lese. Ich nehme das total ernst. Ich habe damals die Bibel ja vor ein paar Jahren erst das erste Mal gelesen und habe das alles so absorbiert und bin an solchen Stellen total stecken geblieben, weil ich halt dachte, ich erlebe was anderes. Und ich nehme es aber ernst. Ich will es ernst nehmen. Und wenn ich es ernst nehme, Gott, dann finde ich es unerträglich. Wenn ich es nicht ernst nehme, ist es mir egal. Oder ich habe dann immer eine positive Antwort. Aber nein, ich nehme es so bitter ernst und deswegen finde ich es unerträglich. Es ist einfach tatsächlich, tut mir leid, ist ein bisschen mein Statement zu dieser Stelle. Mich macht es ziemlich traurig. Und ich freue mich für die Frau und für jeden Menschen, der geheilt wird. Aber da sind halt auch Leute, die sind halt nicht dabei, also geheilt zu sein, körperlich. Und das nimmt mich mit. Sehr.
Ja, es ist auch gut, dass es dich mitnimmt. Und gleichzeitig ist das hier nicht der Endpunkt des Evangeliums. Das Evangelium ist nicht die Botschaft, alle werden gesund. Jeder, der das erzählt und damit endet, der erzählt nicht das Evangelium. Der erzählt eine Botschaft von billiger Gnade in dieser Welt, mit der du dein Leben nicht durchziehen kannst. Denn dein Leben wird niemals frei von Plage und Krankheit sein. Ja, und dein Leben ist auch jetzt nicht frei von Krankheit, denn mindestens die Krankheit der Sünde, die Krankheit dessen, dass du nicht das tun kannst, was Gott möchte, sondern immer bei dem hängen bleibst, was nicht gut ist und immer wieder Fehler machst und immer wieder Leute verletzt, ob du es merkst oder nicht und immer wieder dich selber zum Chef machst und Gott irgendwen anders sein lässt, das ist auch Krankheit und das ist auch nicht gut und das ist die eigentliche Pointe bei der Sündenvergebung. Jesus vergibt erst die Sünden und dann heilt er, um das zu beurkunden, um zu zeigen, was das bedeutet. Wenn Jesus den Gelähmten heilt, dann sagt er zuerst, dir sind deine Sünden vergeben. Und dann sagt er, nimm dein Bett und geh. Weil er sagt, diese Sünde, die ist genauso schlimm wie diese Krankheiten, die er leidet. Ja, dieses Getrenntsein von Gott, das ist genauso schlimm wie die Krankheit, die du gerade erleidest. Aber das nimmt sein Ende am Kreuz. Am Kreuz kannst du eben sehen, dass Gott eben der ist, der dieses ganze Leid auf sich nimmt. Und wenn du heute noch leidest, dann ist es bei aller Dramatik, ja, hat es Anteil an dem, was Jesus erleidet. Dann hast du Anteil daran. Das ist kein Trost in dieser Botschaft, sondern der Trost liegt darin, dass Gott in Jesus Christus am Kreuz alles vollbringt, was du für das wahre Leben brauchst. Und dieses Leben, das ist zum einen Teil auf dieser Welt, aber es geht noch viel weiter. Also das die gute Botschaft, das Evangelium ist erst gesagt, wenn du sagst, die gute Botschaft ist, dass du mit Gott versöhnt bist. Und das kannst du manchmal sehen an deiner Gesundheit und manchmal kannst du es nicht sehen an deiner Gesundheit. Aber weißt du, Leute, die viel Erfahrung mit Leid haben, ja, da gibt's verschiedene Erlebnisse, aber es gibt auch viele Leute, die dir sagen können, ich bin nicht gesund und ich leide daran, aber ich bin Gott so dankbar. Und das, weißt du, das ist das, was vom Evangelium herkommt, von der guten Botschaft. Mitten im Leid vertrauen können und dankbar sein können. Und das ist keine Leistung, die ein Mensch haben kann. Dein Glaube, ja, das ist letztlich, die Frau ist überrascht davon, dass es tatsächlich funktioniert. Ja, dein Glaube ist immer in dem Moment vorhanden, wo Gott ihn dir schenkt. Und dann kannst du um Glauben bitten. Und dann rutschen Dinge in eine andere Perspektive.
Ja, also, weißt du, ich stimme dir zu. Ich merke es persönlich nur, die letzten Jahre im Ruhrgebiet, ich habe das ja vor ein paar Wochen mal angedeutet, waren nicht so toll. Ich sage es mal ganz ehrlich, das waren die schlimmsten Jahre, in denen ich je hatte, so, weil sie mich wirklich aufgezehrt und ausgebraucht haben. Und ich muss leider sagen, ich habe meinen Glauben zwar nicht verloren in der Zeit, aber ich war auch kein großer Mann darin. Ich habe auch da keinen Bock drauf gehabt und habe auch keine Freude da empfunden dran. Das war wirklich für mich wirklich einfach bitter. Und ich kenne da auch einfach Leute, die ähnliche Sachen erleben. Das ist halt sehr schwer für mich zusammenzubringen als Theologe und als Christ und auch vielleicht als frisch Begehrter ist für mich das ganz schwer auszuhalten. Deswegen bin ich momentan an dem Punkt, dass ich da nicht weiterkomme.
Weißt du, unser Leben ist nicht ein Leben in der Auferstehung, sondern unser Leben ist ein Leben unterm Kreuz. Indem wir schon in Christi Tod getauft sind und mit ihm auferstanden sind im Geist, leben wir trotzdem noch in einer Welt von Sünde und Krankheit ist ein Zeichen davon, ja, kein Zeichen, dass du jetzt schuld bist und deswegen, ne, sondern ein Zeichen von der grundlegenden Sünde, die unser Leben auf der Welt, wie es heute ist, bestimmt. In dieser Welt leben wir. Wir sind nicht von der Welt, wir sind herausgerufen. Wir haben in uns das ewige Leben, aber wir leben mit unserem Körper, leben wir noch in dieser Welt, die gefallen ist. Und das, ein Teil davon ist Krankheit und ein Teil davon ist Zweifel und Sorge und Angst und nicht Bescheid wissen, ja. Und das heißt Leben unter dem Kreuz. Leben an dem Ort, wo Jesus selber gelitten hat. Und wir können da nicht einfach raus, weil wir sind noch nicht so weit. Wir sind diesen Schritt, dass es vollkommen ist, dass das, was Jesus durchs Kreuz und die Auferstehung bewirkt hat, vollkommen für uns sichtbar und schmeckbar ist und fühlbar ist. Da sind wir noch nicht, aber das kommt. Wir sind schon mit einem Bein dort.
Das erinnert mich übrigens, was du gerade sagst, tatsächlich daran, ihr kennt ja bestimmt auch da draußen, ihr kennt ja diese Lieder, wo man sagt, hey, Seele vergisst das nicht, ja, also wo man quasi seiner Seele etwas zuspricht. Das basiert ja so ein bisschen darauf, dass man sagt, die Seele ist etwas in dir drin, mit dem du auch nochmal reden musst quasi, dass Dinge lernen muss. Das ist so ein bisschen anders, als man eigentlich immer volksüblich annimmt, die Seele ist quasi dein Ich. Die Seele ist irgendwie das Übernatürliche in dir. Und irgendwie ist es auch verpeilt, ja. Und man muss dieser Seele Dinge sagen. Und was du gerade sagst, Lukas, dachte ich gerade, ja, aber ich kann das halt nicht, ich kann das für mich nicht annehmen oder ich kann das nicht empfinden. Aber du hast recht, das ist eine Wahrheit, die ist halt wahr. Ich stimme dir vollkommen zu. Und das muss man dieser Seele verklickern.
Ja.
Wie verklickert man einer Seele was, in der man es ja immer und immer wieder sagt? Und das ist tatsächlich auch etwas, warum man auch zum Beispiel morgens Gebete, eigentlich, warum ich sie gut finde. Morgens tatsächlich zu beten, dann vielleicht sogar feste Verse, die man laut ausspricht. Also nicht so in sich hinein leise, sondern laut mit seiner Stimme ausspricht, so man das kann. Und seiner Seele ist wieder erklärt, Digga oder Digge, ja, das mit Jesus am Kreuz ist etwas, woran du Anteil hast und das ist halt gut, ja. Und empfinde Freude daran. Und das ist halt, das ist tatsächlich so ein krasser Akt. Aber jeder, der sich tatsächlich mal lange hinsetzt, regelmäßig und seiner Seele etwas verklickert, eine Wahrheit über sich selbst, eine positive Wahrheit über sich selbst, der lernt das wahr zu empfinden. Die Seele ist nämlich halt dummerweise irgendwie auch das, was man empfindet und was quasi versucht, sich auszudrücken und den Schmerz auszudrücken. Und da hat mir jetzt mal auch der Leiter vom Studiencenter Berlin hat mir geraten, Simon, setz dich doch mal hin und bitte Gott um einen Gedanken über dich und sprich den laut aus. Und wenn du dich quasi hinsetzt und betest darum, bitte Gott, schenk mir einen Gedanken über mich, den du hast. Und den ersten Gedanken, den du hast, der irgendwie positiv ist, und er meinte, da wird einfach ein positiver Gedanke kommen, denn Gott hört dich, sprich den laut aus, in Worten. Und nimm das an. Und das ist halt das, was du deiner Seele sagst. Das ist alles ein bisschen crazy. Man halt denkt sich so, oh, das ist ja schon ein bisschen esomäßig, also esoterisch.
Ja.
Aber es ist halt, eigentlich ist es halt wahr, weil man halt irgendwie gerade als Deutscher verlernt hat, sich mal auf dieses positive Gefühl, ja, dieses Reden Gottes einzulassen. Man versucht immer alles auseinander zu analysieren mit seinem Denken, seinem Strukturdenken und dadurch macht man vieles kaputt. Deswegen, Lukas.
Aber damit würden wir jetzt ein weiteres Fass aufmachen.
Genau.
Weißt du, ich finde, etwas von Jesus gehört haben und sich dann auf den Weg zu ihm machen und in der Menge sich mit den Leuten drängen. Weißt du, das ist das, was die Frau macht. Ja, und dass sie geheilt wird, ist so überraschend, dass sie selber überrascht ist davon. So, und auch Jesus ist davon überrascht, ja. Und ich würde sagen, also wir haben letztlich die Bibel als Gottes Wort, damit wir sowas wie diesen positiven Gedanken, den du sagst, hören können und lesen können. Und deswegen gibt's Podcasts und Predigten und deswegen gibt's dieses Wort, damit wir darin Trost finden können. Und vielleicht ist es gerade mal an der Zeit, hier nicht die Heilungsstellen zu lesen, sondern halt zu Markus 15 zu blättern und die Kreuzigung zu lesen und zu sehen, wie Gott ist. Ja, weil du musst es deiner Seele immer wieder sagen. Aber du kannst nicht nur darauf warten, dass Gott dir irgendwie das irgendwann mal mitteilt, sondern setz dich dem aus, dräng dich in der Menge. Ja, geh so nah wie möglich an Jesus ran und dräng dich mit den Leuten. Und das heißt auch, dräng dich mit den Leuten, die Erfahrung mit Jesus hatten. Klar, das bedeutet Gemeinschaft, aber das bedeutet auch, in die Gemeinschaft der Bibel einzusteigen. Und das bedeutet, sich dem auszusetzen. Und nicht nur zu sagen, hey Gott, warum machst du nichts? Sondern auch zu fragen, hey Gott, wo bist du? Ja, sich mitten reinzudrängen, auch wenn es voll ist. Und zu sagen, mein Leid, wenn es so drängend ist, muss ich mich umso mehr an den klammern, der da durch die Menge geht. Und der eigentlich viel wichtigere Notfälle hat als mich. Ja, würde man jetzt denken, ja, die Frau hat nur Blutfluss. Der Jairus, der ist unterwegs, weil seine Tochter gerade in den letzten Zügen ist. Und du denkst, hey Jesus, wie doof bist du eigentlich, dass du jetzt wartest? Aber das Leid des anderen, auch um das kümmert sich Jesus. Dräng dich an ihn. Halte dich an ihn.
Ja, und an dieser Stelle habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Mir fällt dazu nur noch ein, ich freue mich tatsächlich auch auf die auf den zweiten Abschnitt dieses Textes, der sehr krass ist und den ich sehr schön finde und den wir quasi in der nächsten Woche behandeln werden. Und ich freue mich darauf, Lukas, das mit dir zu machen.
Ah, das ist schön. Wir freuen uns darauf, dass ihr wieder dabei sein werdet und fleißig vielleicht von euren Erfahrungen erzählt, das gerne mit uns teilt. Und ich hoffe, dass Leute mit ihren Erfahrungen hier andocken und dass wir nicht abstrakt über die Leute reden, über die anderen, sondern dass wir miteinander reden, weil letztlich ist das unser Anliegen, dass wir uns miteinander um Jesus drängen. Und wenn bei dir das Wunder passiert, dass die Kraft von Jesus ausgeht, schreib uns eine Nachricht, sag uns Bescheid. Vielleicht nicht die Heilung, aber vielleicht der Freispruch, den du erlebst, die Berührung Gottes. Lass uns das miteinander teilen und lass uns auch die Sorgen und Zweifel teilen.
Jo.
In diesem Sinne.
Bleib bärtig.
Bleib bärtig.